Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Endoskopierende, liebe Freundinnen und Freunde unseres 14-tägig erscheinenden Podcasts Good Morning Endoscopy. Es ist mir eine ganz, ganz große Freude, Sie mit der ersten Folge der neuen Staffel, und es ist die Staffel 5, wir sind also tatsächlich im fünften Jahr angekommen, unseres Podcasts zu begrüßen. Die Folge ist auch etwas Besonderes, weil nicht nur mein Gast jemand Besonderes ist, er ist dahingehend besonders, weil er mir gerade gesagt hat, dass er bisher jede Folge unseres Podcasts angehört hat. Das macht ihn, ich glaube, aber mal gar nicht so besonders, weil da gehen wir eigentlich sowieso grundsätzlich davon aus, dass jede Folge angehört wird. Oder Herr Hüneburg, ist es so?
Auf jeden Fall, ich habe mich als Fanboy geoutet.
Genau, also das ist schon mal das Erste. Bevor wir über Herrn Hüneburg reden, gleich das Thema vorweg. Wir reden über das endoskopische Management bei familiärer Adenomatose Polyposis. Und jeder, der sich mit hereditären Tumorerkrankungen des Darms oder in der Gastroenterologie beschäftigt, der weiß natürlich sofort, dass wir auf den Namen Robert Hüneburg stoßen muss. Und umso glücklicher bin ich, dass wir ihn heute auch als Gast begrüßen dürfen und vor allem auch dahingehend, dass wir hören werden, Herr Hüneburg, ich fahre schon mal ein bisschen voraus, hier wird sich einiges auch tun, was die Endoskopie betrifft und da wollen wir auch nochmal im Detail drüber reden. Bevor es losgeht, vielleicht noch ein paar Worte vorab, wie es denn dazu kommt, zu dem, was Sie jetzt machen. Und wie sich das vielleicht auch so entwickelt hat, jetzt Ihre Profession, würde ich es mal sagen, sich auf dieses Thema so zu fokussieren. Was war denn da so der ausschlaggebende Punkt, dass Sie gesagt haben, das ist jetzt meins?
Lieber Meining, zuallererst vielen herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier etwas reden zu dürfen. Ich bin ja tätig als Oberarzt an der Uniklinik in Bonn in der Gastroenterologie, leite dort den Schwerpunkt für die erblichen Tumorerkrankungen. Und letztendlich bin ich durch Zufall in eine Doktorarbeit reingeraten während dem Studium und habe damals zum Thema, das nannte sich damals HNPCC, mittlerweile nennen wir es Lynch-Syndrom, zur Chromoendoskopie eine Studie gemacht, die ich dann auch in Endoskopie publiziert habe.
Ach, wann war denn das, wenn ich da das gleich mal einhaken darf?
Das ist 2009 gewesen. Genau, da war ich Student und habe als Student, als Erstautor das publizieren dürfen. Also es war eine wirklich schöne Gelegenheit für mich. Dann gab es familiäres Involvement. Ich war längere Zeit alleinerziehend mit vielen Kindern und deswegen hat sich dann meine wissenschaftliche Karriere kurz pausiert und habe dann angefangen, so ab dem Jahr 2014, 15 hier in Bonn den Schwerpunkt aufzubauen für die erblichen Tumorerkrankungen. Das hat mehrere Gründe. Erstmal finde ich, das sind Menschen, die sind absolut unterversorgt, die einfach ein erhöhtes Risiko haben, die nichts dafür können. So. Dann sind sie sicherlich endoskopisch auch unheimlich spannend, wo man unheimlich viel erreichen kann und unheimlich viel auch in Anführungsstrichen testen kann. Und der dritte Punkt, der mich in Deutschland immer gestört hat, war, dass diese Fokussierung oder die Versorgungsstruktur in Deutschland immer sehr chirurgisch geprägt war. Und das sind eigentlich Fachdisziplin, diese Patienten einfach nur im absoluten Notfall kennenlernen sollte und nicht regulär. Und das waren so die Gründe und deswegen haben wir so ein Zentrum aufgebaut. Mittlerweile sind wir weltweit sicherlich eins der größten. Wir sehen so im Schnitt so 650 FAP-Patienten bei uns. Das gleiche gilt ungefähr für Lynch-Patienten, sehen aber auch Menschen mit erblichen Magenkarzinomen, also CDR1-Anlageträger und haben Einzugsgebiet aus dem ganzen Bundesgebiet.
Wunderbar. Das bringt mich schon mal gleich auf die zwei nächsten Fragen. Die erste Frage wäre dann schon mal in dem Zusammenhang, wie häufig sind denn eigentlich diese erblichen Polyposis-Syndrome? Also wie kann man die erwarten? Sie sagen jetzt, Sie haben 600 irgendwas FAP-Patienten.
Ja, ich glaube, man muss immer unterscheiden zwischen zwei Dingen. Erstmal die Frage, jetzt wenn wir uns in Bezug auf das kolorektale Karzinom angucken, wie häufig ist eine hereditäre Prädisposition, also ein erblicher Hintergrund? Dann wissen wir, dass das in 15% der Kolonkarzinome wir einen erblichen Hintergrund haben. Also es ist keine kleine Gruppe, wenn man sich überlegt, bei 60.000 Neuerkrankungen im Jahr, wie viele Menschen das sind. Wenn Sie dann allerdings gucken, bei den Menschen, die vor dem 50. Lebensjahr erkranken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine hereditäre Prädisposition da ist, bei 25-30%. Und eine der Untergruppen dabei ist natürlich die Polyposis-Syndrome. Und wenn man sich dann anguckt, wie viele, also von 100 Kolonkarzinomen sind 1%, sagt man immer, Polyposis assoziiert. in Wahrscheinlichkeit ist es eher geringer. Mhm. Das bedeutet, es ist also somit die FAP, also die familiäre adenomatöse Polypose, eine seltene Erkrankung. Die Wahrscheinlichkeit, mhm, Anlageträger zu sein, ist so, ja, einer von 10.000 Menschen. Mhm. Also Bonner 300.000 Menschen, die hier wohnen, können sich vorstellen, wie viele FAP-Patienten es da ungefähr geben kann.
Naja, aber es ist jetzt gar nicht mal so wenig. Und da müssen wir dann vielleicht auch nochmal unterscheiden. Da gibt es ja die im dominanten Erbgang ihre FAP bekommen und die rezessiven. Jetzt, die Sie gesagt haben, sind es dann schon mal die, die das ja dann zu 50% dann auch weiter vererben oder wie ist es?
Genau, also wir nennen das ja immer als Übergruppe die adenomatöse Polyposis und das kann verschiedene Ursachen haben. Also Sie können letztendlich, vielleicht fangen wir zum Beginn an, wir können die Polyposis unterteilen erstmal nach histopathologischen Typen. Das bedeutet, Sie haben da die serratierte Polyposis, Sie haben die hamartomatösen Polyposisformen, ja, aber Sie haben auch die adenomatösen und bei den adenomatösen muss man dann einteilen nach dem Erbgang. Und das bedeutet, es gibt den autosomal dominanten Erbgang, das ist zum Beispiel die hauptadenomatöse Polyposeform mit dem dominanten Erbgang ist die FAP. Das bedeutet, Sie haben eine Mutation im APC-Gen. Wir haben von jedem Gen immer zwei Kopien, also zwei Allele. Und das bedeutet, wenn ich jetzt Anlageträger wäre, hätte mein Kind eine 50-50 Chance, dass ich die Mutation auch vererbt habe. Anders ist es jetzt bei einer anderen adenomatösen Polyposisform. Das gibt es jetzt so zwei Hauptkandidaten, die man immer nennen kann. Das ist einmal die MOTYH-assoziierte Polyposis oder auch die NCHL1-assoziierte Polyposis. Das ist ein autosomal rezessiver Erbgang. Das bedeutet, Sie brauchen ein Allel von der Mutter, ein Allel vom Vater, um Risikoperson zu sein. Und dann können Sie auch viele Polypen entwickeln. Der Phänotyp, also wie dann das Erscheinungsbild ist, ähnelt oft der FAP, ist aber sicherlich nicht mit in einen Topf zu schmeißen.
Das ist ja schon mal ganz interessant. Also das sagt uns jetzt auch schon mal, gut, da heißt jetzt, was reden die jetzt über diese ganzen Mutationen oder sowas, wir wollen doch endoskopieren und wir haben Patienten, aber das sagt ja schon mal letztendlich, dass es eigentlich eine relativ heterogene Gruppe sein kann. Und das bringt mich jetzt wieder zurück auf die zweite Frage, die ich eigentlich stellen wollte, weil früher war das ja so der Reflex oder wahrscheinlich früher, es ist vielleicht häufig immer noch so dieser Reflex, dass man einen Patienten hat oder eine Patientin hat, da sieht man jetzt jede Menge Polypen. Und da sagt man sofort, das ist was für ein Chirurgen, Kolonrüst raus. Ja, oder ich kann mich selber auch noch erinnern, als junger Endoskopiker, da als allererstes, was machst du da mit den Polypen rum, hat der Patient überhaupt schon Chirurgen gesehen, ja, bevor man da überhaupt anfängt nachzudenken. Das ist jetzt vorbei. Stimmt das?
Ja, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil ich habe das selber im Studium erlebt. Da war ich im Pörtertial und habe einen Menschen mit einer FAP kennengelernt, dem dann ein Stoma verpasst worden ist. Ich glaube, wir müssen uns immer vergegenwärtigen, was ist eigentlich das Ziel, was wir haben. Und da gibt es zwei Aspekte. Das ist sicherlich einmal der Punkt der Risikoreduktion und der zweite Punkt ist natürlich der Erhalt der Lebensqualität. Und das muss man immer offen mit dem Patienten besprechen, welchen Weg man gehen will.
Yeah.
Und es ist so, dass in der aktuell erschienenen Version der S3-Leitlinie für das kolorektale Karzinom, wir somit erstmal definiert haben, wann man überhaupt eine Operationsindikation hat und die hat man einfach nicht immer. Okay. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, weil wir auch noch immer noch Patienten sehen, die mit einer APC-Mutation eine Koloskopie bekommen und haben dann meinetwegen 20 Polypen und die werden dann proktokolektomiert. Mhm. So ist es in der alten Version der Leitlinie auch noch richtig gewesen, aber in der kommenden oder in der aktuellen neuen Version der Leitlinie nicht mehr. Das bedeutet, wir haben relative Operationsindikationen, das bedeutet mehr als 200 Polypen, davon viele über 1 Zentimeter groß oder hochgradige Dysplasien. Das sind mögliche Indikationen für eine risikoreduzierende Operation. Aber auch da gibt es Daten, auch zum Beispiel aus Japan, die zeigen, dass wir diese Patienten auch endoskopisch managen können. Das bedeutet, sie müssen in einem Boot mit dem Chirurgen, mit dem Patienten besprechen, auf was dieser Patient sich einlassen will. Und das kann bedeuten, dass Sie eine Aufräumphase haben, wo Sie die Patienten alle 6 bis 8 Wochen endoskopisch sehen, um das Risiko zu reduzieren, bis Sie dann in eine Art Steady State kommen. Klinisch relevant, ähnlich wie für sporadische Polonkatium, sind für uns die Läsionen über 1 Zentimeter, nicht die kleinen Polypen. Das bedeutet, wir managen auch Patienten, die 500 kleine Adenome haben seit fast einem Jahrzehnt, weil wir einfach da keine Indikation haben.
Da gucken Sie rein und schauen einfach, alles, was kleiner ist als 1 Zentimeter, lässt man dann so, wie es ist.
Ja, oder? Wir machen es ein bisschen anders. Wir tragen alles ab zwischen 5 bis 10. Also wenn die alle kleiner sind, also die unter 5 lassen wir stehen. Mhm. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, man muss ja immer offen mit dem Patienten besprechen, dass es irgendwann auch zu der Notwendigkeit einer risikoreduzierenden Operation kommen kann. Und dann haben Sie ja 2 bzw. 3 Möglichkeiten. Entweder die Proktokolektomie einfach mit dem Ileostoma. Ich glaube, das ist die schlechteste Variante, die man wählen kann. Aber Sie haben natürlich die Möglichkeit der ilorektalen Anastomose mit Erhalt des Rektums und das ist für die Lebensqualität der Patienten sicherlich entscheidend. Und das sind ja in der Regel junge Menschen, da geht es um Fertilität, da geht es um sexuelle Funktion, da geht es um Stuhlfrequenz. Und da können Sie mit Erhalt des Rektums unheimlich viel erreichen. Und das haben wir auch definiert in der Leitlinie, dass wir sagen, wenn Sie weniger als 20 Polypen haben und die sind in der Regel kleiner als ein Zentimeter im Rektum, dann können Sie das Rektum erhalten. Und das ist somit was ganz Neues, was vorher nicht da war. Und das ist für die Lebensqualität der Patienten entscheidend. Und deswegen fangen wir von vornherein an, auch wenn wir die Kinder anfangen zu endoskopieren, im Rektum forciert abzutragen, dann haben sie so eine Art Test of Time, was in den nächsten 10 Jahren passiert, um dann zu gucken, ob man das Rektum auch mittelfristig, langfristig erhalten kann. Wichtig ist, es gibt Daten, die zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Operation sehr gering ist. Die liegt bei 1%, wenn Sie das mit dem Rektumerhalt machen. Das bedeutet, Sie müssen aber initial einfach Ihre Patienten dafür gut auswählen.
Na, das ist spannend. Aber sag mal so, also es ist natürlich für den Patienten Segen, aber es macht es natürlich für uns auch nicht einfacher. Und das ist natürlich dann auch so die Sache, die man sich stellt, jetzt für den Anführungszeichen normalen Gastroenterologen. Sind das Patienten, die in einer gastroenterologischen Praxis ohne einen Schwerpunkt, wie Sie ihn vielleicht jetzt haben, überhaupt dann entsprechend gemanagt werden können? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber es ist natürlich sowas, was man sich dann auch selbst vielleicht auch als Endoskopiker oder als Gastroenterologe die Frage selbst stellen muss, ja. Ist das was für mich oder sage ich lieber, nee, das ist mir zu heiß? Weil das sind junge Patienten, dann übersehe ich vielleicht doch das Karzinom, dann ist es vielleicht doch kleiner als ein Zentimeter oder vielleicht manchmal ein Mini-Karzinom. Was ist denn Ihr Vorschlag?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Mein Bruder ist selber niedergelassener Gastroenterologe. Also deswegen, ich glaube, man muss 2 Dinge beherzigen. Punkt Nummer 1 haben wir quasi das, was die Leitlinien empfehlen. Da ist es so, dass in der S3-Leitlinie steht, dass diese Patienten in spezialisierten Zentren mit Erfahrung in erblichen Tumorsyndromen gesehen werden sollten. Mhm. Das Gleiche ist auch in der aktuell geltenden europäischen Leitlinie der Europäischen Hereditary Tumor Group auch so genannt. Der nächste Punkt ist ja der, Sie haben ja häufig auch einen duodenalen Phänotyp. Das bedeutet eine duodenale Polyposis. Ja. Und duodenale Polypen oder Adenome sehen ja makroskopisch vom Erscheinungsbild ganz anders aus als im Kolon. Und wenn Sie das entsprechende Training nicht haben, ist es schwierig, diese Risikoläsion zu identifizieren. Und das ist das, was wir leider gar nicht so selten sehen, dass Patienten zu uns geschickt werden mit dem Hinweis intaktes Kolon, die Patientin, der Patient muss vielleicht operiert werden und in Wirklichkeit ist für uns das Führende plötzlich das Duodenum mit einem riesigen Papillenadenom oder mit einfach großen Duodenaladenomen, die einfach dann herausfordernd sind und da kann ich immer nur sagen, sowas macht aus unserer Sicht immer nur in Zentren Sinn.
Also, dass man auch das Gesamtpaket sieht, jetzt nicht nur die Koloskopie, sondern auch letztendlich dann die Überwachung auch des oberen GI-Trakts. Man muss ja, glaube ich, auch ab und zu auch mal vielleicht auch ein CT machen oder sowas, gehört ja auch noch dazu.
Nein, also genau, vielleicht 2 Punkte zum Gesamtpaket. Das Gesamtpaket bedeutet ja auch, diese Patienten haben erhöhtes Risiko für Schilddrüsenkarzinome. Das bedeutet, die brauchen da ein Screening. Und was die auch haben, und das ist fast eigentlich mit eins der neuen lebenslimitierenden Probleme, was die haben, sind Desmoide. Desmoide sind so Sarkom-ähnlich. Tumore, die wirklich ein Problem machen im klinischen Management. Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt auch zum Endoskopischen. Der Magen ist sicherlich somit auch das neue Risikoorgan für diese Patienten. Sie kennen das alle endoskopisch, diese großen Drüsenkörperzysten, wo wir immer gesagt haben, die sind alle unproblematisch. Das ist nicht so. Also wir sehen, dass mittlerweile das Magenkarzinom deutlich ansteigt, also die Anzahl an Menschen mit einem Magenkarzinom bei der FAP, das ist zu erwarten, weil wir durch die Risikoreduktion, also durch bessere Endoskopie, durch die risikoreduzierende Operation, die Menschen länger leben, was total toll ist. Aber damit kommen andere Risikofaktoren zum Tragen und das ist der Magen. Und wenn Sie sich dann diese großen Drüsenkörperzysten im BLI oder NBI-Modus genauer angucken, sehen Sie auch die dysplastischen Areale, die da drin sind. Und gerade die weißlichen Areale dazwischen, wo Sie große fortgeschrittene Adenome auch übersehen können, wenn Sie dafür nicht entsprechend trainiert sind. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man das Gesamtpaket, das Gesamtrisiko anguckt und sich nicht nur auf das eine, zum Beispiel auf das Kolon, fokussiert.
Ja. Wie ist es denn jetzt Duodenum? Auch da stellt sich ja immer so die Frage, jedes Papillenadenom entfernen oder kann man auch hier, sage ich mal, kontrollieren? Was ist denn da so Ihr Zugang?
Es ist ein unheimlich komplexes Thema, weil man ja 2 Dinge sehen muss. Wenn Sie sich die ganzen Publikationen angucken der letzten Jahre, ist die Rezidivrate der Papillenadenome bei den FAP-Patienten bei 50-60%. Das bedeutet, wir führen hier auch regulär die endoskopischen Papillektomien durch bei Papillenadenomen über 1 Zentimeter. Wir biopsieren alle Papillenadenome regulär, auch wenn die kleiner sind. Mhm. Wir haben auch eine prospektive Studie dazu gemacht. Wir sehen kein Risiko für eine Pankreatitis. Also deswegen ist es, glaube ich, auch gut und sicher möglich. Weil natürlich eine der Indikationen zur Papillektomie wäre rein theoretisch villös oder und oder High-Grade-Dysplasie, würden wir auch schon früher die Papillektomie durchführen. Mhm. Problem ist sicherlich die Rezidivrate und die Rezidivtherapie. Da ist es so, dass wir ja mit Radiofrequenzablation dann versuchen, das zu überbrücken. Mhm. Aber wir sind selten in die Richtung, dass die Patienten aufgrund des Papillenadenoms operiert, risikoreduzierend operiert werden müssen.
Ist richtig, aber man muss ja schon sagen, wenn man jetzt so, ich habe jetzt sicherlich nicht so viel Erfahrung wie Sie, aber das ist ja schon so Patienten, die dann immer wieder kommen und immer wieder poppt irgendwo irgendwas auf, ja. Und da wird es ja auch immer schwieriger, was zu machen. Das muss man ja auch sagen. Also das ist dann zum Teil vernarbt, das ist extremst verzogen, hohes Perforationsrisiko, dann kommen so Sachen wie APC ins Spiel und so. Und dann macht es eigentlich auch keinen richtigen Spaß mehr. Klar. Andererseits, die Operation bedeutet Wippel, aber irgendwie ist es schon ein bisschen frustrierend auch. Kann das sein?
Ja und nein. Ich finde, was für mich sicherlich so der Gamechanger war, war einfach die Cold Snare Polypektomie im Duodenum. Ja, das macht es einfach deutlich einfacher. Wir machen das jetzt seit 6 Jahren so. Ja. Das hilft uns ungemein. Also auch die großen Läsionen tragen wir mit Keilschlinge ab. Ja. In der Regel auch nach vorheriger Injektion. Ja. Gerade bei den großen Läsionen, um mehr Übersicht zu kriegen. Aber man muss sich einfach klar machen, das Ziel ist es ja nicht, diese Patienten polypenfrei zu kriegen. Davon muss man sich ja bei einer Polyposeerkrankung, das schafft man nicht. Das bedeutet, sie müssen die Risikoläsionen adressieren, indem sie einfach alle Läsionen über 1 Zentimeter im Duodenum versuchen, endoskopisch zu reduzieren oder zu resezieren. Und das gelingt in der Regel schon. Aber es gibt natürlich Situationen, zum Beispiel hatten wir vor einer Woche jemanden, der in einem der großen Endoskopie-Live-Seminare eine zirkuläre Resektion bekommen hat. Der hat natürlich jetzt in dem Bereich das Rezidiv mit einer Stenose. Mhm. Das ist dann eine Indikation zur risikoreduzierenden Operation, weil sie das nicht gemanagt kriegen werden.
Naja.
Und das ist das, wo man offen mit dem Patienten und mit dem Chirurgen zusammen diese Patienten bespricht.
Naja, aber sag mal, es ist ja trotzdem immer wieder ein wichtiger Hinweis, weil bei vielen, auch wenn man dann in irgendeiner Biopsie eine High-Grade oder sowas sieht, dann heißt es immer sofort gleich, ja, das kriegt die endoskopisch nie mehr kontrolliert, das kriegt ihr endoskopisch nicht mehr hin, das muss jetzt raus. Also da sind wir weg davon.
Da sind wir weg davon. Also gerade fürs Kolon ist es so, dass die High-Grade-Dysplasie sicherlich eine relative Operationsindikation ist, aber wenn Sie diesen entsprechenden High-Grade-Dysplastischen Polypen endoskopisch resiziert haben, gibt es keinen Grund aus meiner Sicht, so handhaben wir es, den Patienten weiter endoskopisch zu kontrollieren. High-Grade im Duodenum, auch wenn Sie das gut resiziert haben, dann sehe ich da kein Problem. Problematisch ist es, dass einige Kollegen in der Vergangenheit häufig im Duodenum einfach nur biopsiert haben, um daraus quasi den Spiegelman-Score zu bekommen. Der Spiegelman-Score hat ja 4 Dinge da drin. Die Anzahl der Polypen, die Größe des größten Polypen, dann den Dysplasiegrad und ob es ein tubulär, tubulovilöses oder ein villöses Adenom war. Und da gab es oft einfach nur die reine Biopsie. Das ist natürlich das Letzte, was wir empfehlen würden. Also weil es einfach zu Vernarbung führt und sie somit ja auch nicht genau wissen, welche Läsion sie möglicherweise dann einfach getestet haben.
Also wichtiger Hinweis vielleicht gleich auch bei jeder Gastroskopie, sich Zeit lassen, ja, ist klar, ist immer gut, wissen, nach was man gucken muss und einfach dann mit der Kaltschlinge alles irgendwie entfernen, was halt da so einem vor die Flinte kommt, ja, bevor man die Zange nimmt und biopsiert.
Genau, und dann ist natürlich noch die nächste Frage, wie inspiziere ich die Papille? Ja. Das ist ja kein unkomplexes Thema. Brauchen Sie ein Duodenoskop? Ja, nein. Können Sie es mit der Kappe machen? Wir haben eine prospektive Studie dazu aufgelegt, die wir hoffentlich bald mal publizieren werden, wo wir sehen, dass die Kappe für den Untersucher an sich hilft, aber wenn Sie versuchen, gute Fotos davon zu machen und das von Experten begutachten lassen, haben Sie das Gefühl, das klappt gar nicht. Ne? Also deswegen ist die Kappe sicherlich gar nicht so uninteressant, um das Duodenoskop zu sparen. Ich benutze je nachdem, wie mein Tagesverlauf ist, beides.
Na gut, das ist ja auch immer so die Frage. Manche Papillen sieht man ja wunderbar mit der Kappe, andere halt eben nicht. Ja. Und wenn es an die Resektion geht, dann ist es ja auch nochmal eine andere Frage. Kapselendoskopie, ist das was eine Rolle spielt? Oder sind die Adenome, wenn sie denn auftreten, wirklich nur im ganz oberen einsehbaren, endoskopisch einsehbaren Bereich?
Genau, also wir sehen immer wieder, dass Kapselendoskopien zum Teil durchgeführt werden. Richtig medizinische Indikationen gibt es dazu eigentlich nicht. Also es gibt dazu zum Beispiel prospektive Arbeiten von der Arbeitsgruppe von Evelyn Decker aus Amsterdam. Ja. Die haben Folgendes gemacht, bei einer Spiegelman 4, also einer ausgedehnten duodenalen Polyposis, haben die eine Push-Endoskopie von oral gemacht, um einfach zu gucken, ob es distaler, weiter relevante Adenome gab. Und die gab es nicht. So, das ist es das nicht gibt. Wir führen es somit auch nicht bei uns routinemäßig durch. Eine tiefere Inspektion brauchen Sie allerdings, wenn Sie eine risikoreduzierende Operation, also im oberen GI-Trakt, bekommen haben, die Patienten. Das bedeutet, wenn die gewippelt worden sind, weil sie dann das Problem haben, dass im Bereich der BDA gar nicht so selten wieder große flächige Adenomareale entstehen können. Und das ist auch neu in der aktuellen Version dann der Leitlinie. Da steht explizit drin, dass die Patienten nach einer risikoreduzierenden Operation im oberen GI-Trakt eine weitere Inspektion der tieferen Areale benötigen. In der Regel kommen sie ja mit dem Koloskop da gut dran. Aber man darf das nicht vergessen, dass das wirklich untersucht werden muss. Und wir haben auch Patienten mit Heilgeldysplasie in diesem Bereich. Wir haben einen Patienten mit einem Karzinom. Ähnliche Daten gibt es momentan vom St. Mark's aus London. Die zeigen, das lohnt sich einfach noch in der Tiefe dann zu gucken.
Ist aber dann vielleicht auch nochmal eine wichtige Botschaft an unsere chirurgischen Freunde, weil sie sagen, man kommt in der Regel gut hin. Es gibt Chirurgen, die machen eine OP so, dass man sich ganz schön schwer tun kann, nochmal an die Anastomose hinzukommen.
Da muss man das besprechen. Und vor allen Dingen muss man mit dem Patienten ja auch besprechen, dass das Risiko somit initial im oberen GI-Trakt reduziert ist, im weiteren Verlauf aber wieder auftreten kann.
Ja.
Und das ist ganz wichtig, weil in der Vergangenheit häufig kommuniziert worden ist, nach Proktokolektomie und Wippel müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen. Das ist einfach leider falsch. Und dazu kommen noch, wir wissen, dass das Risiko für ein Magenkarzinom ansteigt, wenn die Patienten im oberen GI-Trakt risikoreduzierend operiert worden sind. Das kann möglicherweise biliärer Reflux sein oder auch nicht. So, also das sind alles mögliche Optionen. Wir wissen es nicht so richtig oder es ist insgesamt ein aggressiverer Phänotyp. Wir sehen aber, dass das ein Risikofaktor ist.
Das ist ja unglaublich spannend. Also ich glaube, jeder, der hier zuhört, der nimmt Ihnen sofort ab, Herr Hünneburg, dass Sie da sich perfekt auskennen. Also das ist schon eine geballte Kompetenz, die hier rüberkommt, auch was die aktuelle Literatur betrifft. Es ist auch wahrscheinlich notwendig, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigen möchte und das gut machen möchte, weil es einfach so heterogene Patienten sind und auch so schwierige Entscheidungen, die zum Teil zu treffen sind. Was kann ich endoskopisch entfernen? Wie oft muss ich kontrollieren? Was muss ich kontrollieren? Wie muss ich kontrollieren? Das ist ja auch nochmal eine Rolle. Wir wollen jetzt gar nicht über KI reden oder über Chromo. Oder das ist ja dann wahrscheinlich auch nochmal alles ein großes Thema. Sie haben schon gesagt, Seitblick versus Kappe. Also ich nehme jetzt mal mit von diesem Podcast, dass es komplexe Patienten sind, dass es sehr heterogene Patienten sind, dass es nicht mehr nur die hereditäre Tumorerkrankung gibt, wo es heißt Kolon raus, Wippel, Papille raus, sondern dass man hier ganz klar versuchen muss, individuelle Konzepte zu schneidern, in Anführungszeichen. Medikamentöse Therapie, vielleicht noch so als allerletztes Wort zum Schluss. Gibt es da irgendwas?
Jein, also es gibt sicherlich Substanzen, die in der Probung sind. Wir kriegen jetzt gerade auch eine große Phase-3-Studie, wo wir das einzige deutsche Zentrum sein werden mit einem mTOR-Inhibitor.
Ja.
Wir haben auch einige Substanzen gehabt, die gar nicht so schlecht waren von den Daten, aber nie zur Zulassung gekommen sind. Das ist sicherlich noch ein breites Feld, an dem wir auch grundlagenwissenschaftlich bei uns im Labor arbeiten. Also wir werden wahrscheinlich mit dem IL-17-Inhibitor starten, wo wir gerade Daten zu in Nature Communications publiziert haben. Also da gibt es sicherlich noch einiges, was noch kommen kann.
Super, toll. Herr Hünneburg, ganz klasse, also wirklich super Aussage, also guter Anfang für die Staffel 5, würde ich mal sagen. Jetzt wird schwierig sein, also Sie da auch nochmal zu toppen für die gesamte Staffel, weil das schon mal ein ganz, ganz wichtiger Podcast war. Wir haben noch ein paar andere Themen im Hintergrund, die kommen noch und Sie dürfen beruhigt sein, Sie dürfen auch selbst weiterhören, nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen. Ganz herzlichen Dank nochmal fürs Mitmachen, hat wirklich Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war schon mal ein guter Anfang. Es geht weiter in unserer neuen Staffel. Bleiben Sie dran, zum Beispiel in 2 Wochen. Bis dann, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.